Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Moskau ist von einem verheerenden Anschlag erschüttert worden. Bei einer Explosion auf dem größten russischen Flughafen Domodedowo im Süden der Hauptstadt wurden mindestens 35 Menschen getötet. Rettungskräfte berichten von etwa 130 Verletzten. Medien zufolge handelt es sich um einen Selbstmordanschlag. Ein Attentäter soll sich in der Ankunftshalle in die Luft gesprengt haben.
Um 14.30 Uhr deutscher Zeit explodierte die Bombe im internationalen Ankunftsbereich von Moskaus größtem Flughafen Domodedowo. Dort, wo Angehörige auf ankommende Fluggäste warten, sprengte sich der Attentäter nach Angaben von Sicherheitsbehörden in die Luft. Augenzeugen sprechen von einem regelrechten Blutbad. Dies sind Amateuraufnahmen. Kurz vor dem Attentat war auch eine Maschine aus Düsseldorf hier gelandet. Bisher wurden 35 Tote offiziell gemeldet. Ob möglicherweise auch Deutsche unter den Opfern sind, darüber konnte die deutsche Botschaft gegenüber der ARD keine Auskunft geben. Der internationale Bereich des Flughafens wurde zum Teil evakuiert, viele Flüge wurden umgeleitet. Präsident Medvedev reagierte heute Nachmittag schockiert auf den Anschlag. Dies ist nach vorläufigen Erkenntnissen ein Terroranschlag. Es gibt viele Tote und Verwundete. Man muss jetzt alles unternehmen, damit die Betroffenen jede medizinische Hilfe bekommen. Unmittelbar nach dem Anschlag hatte Medvedev die Sicherheitsstufe landesweit für alle Verkehrsknotenpunkte erhöht. Sicherheitskräfte hatten zwischenzeitlich weitere Anschläge befürchtet.
Präsident Medvedev hat heute auch die laxen Sicherheitskontrollen an den Moskauer Flughäfen für den Anschlag mitverantwortlich gemacht. In der Tat, nach den Anschlägen letztes Jahr im März auf die Moskauer Metro waren striktere Sicherheitskontrollen versprochen worden. Geschehen ist augenscheinlich wenig. Der Ankunftsbereich am Moskauer Flughafen, in dem der Anschlag heute durchgeführt worden ist, war ohne Sicherheitskontrollen zu erreichen.
Das Attentat löste international Bestürzung aus. Kanzlerin Merkel sprach von einem feigen Anschlag und übermittelte dem russischen Präsidenten Medvedev ihr Mitgefühl. Auch US-Präsident Obama und NATO-Generalsekretär Rasmussen verurteilten die Tat. Der Terrorismus sei eine gemeinsame Bedrohung, die vereint bekämpft werden müsse, sagte Rasmussen. Zum Anschlag in Moskau bringt das erste einen Brennpunkt im Anschluss an diese Sendung. Weitere Informationen unter tagesschau.de. Verteidigungsminister zu Guttenberg steht weiter massiv in der Kritik wegen seines Krisenmanagements nach den Vorfällen bei der Bundeswehr. So stellt die Opposition die Art und Weise in Frage, wie der Minister den Kommandanten der Gorch Fock von seinen Pflichten entbunden hat. Unter anderem die Vorgänger auf dem Schulschiff hatten die Bundeswehr zuletzt in die Schlagzeilen gebracht. Kanzlerin Merkel nannte das Vorgehen Guttenbergs dagegen konsequent und nachvollziehbar.
Die Nervosität wächst, der Verteidigungsminister bleibt unter Druck. Die umstrittene Suspendierung des Kapitäns der Gorch Fock verteidigte Guttenberg am Abend.
Es ist alles andere als eine Vorverurteilung. Die Entbindung von den Dienstpflichten dient einer sachlichen Aufklärung und auch dem Schutz des Kommandanten.
Ein Untersuchungsteam ist unterwegs. Sollten sich die Vorwürfe als nicht stichhaltig erweisen, werde der Kapitän seine Karriere fortsetzen.
Wir raten dringend dazu, dass der Verteidigungsminister an dem Ort, an dem er gefordert ist, nämlich in der Bundeswehr und im deutschen Parlament, schnellstens für Klarheit sorgte und nicht für eine Salamitaktik.
Nach mehr als 4 Wochen liegt dem Parlament erst jetzt der Feldjägerbericht vor, der den Tod eines 21-jährigen Soldaten untersucht. Er war offenbar versehentlich von einem Kameraden erschossen worden. Ein Augenzeuge beschreibt die Szenerie kurz vor dem tödlichen Schuss. Der Hauptgefreite, Zitat, fuchtelte mit seiner Waffe herum. Ein anderer Zeuge sagt aus, er, Zitat, spielte damit rum. Der Bericht kommt gleichwohl zu dem Schluss, dass es sich um einen Unfall handelte. Es bleiben Fragen.
Genau aufgeklärt ist der Umstand noch nicht, ob es jetzt um eine bewusste Spielerei ist, ob es ein Unglücksfall war.
Der Minister selbst hat den Bericht erst vor wenigen Tagen bekommen. Ein Versagen der Befehls- und Meldewege bei der Bundeswehr, sagt die Opposition.
Der Minister hat in den letzten Monaten nichts dafür getan, um die Kommunikationsdesaster in diesem Hause auch abzustellen.
Die Bundeskanzlerin hat sich heute hinter ihren Verteidigungsminister gestellt. Die Debatte um zu Guttenberg spitzt sich zu. Am Mittwoch muss er erneut im Verteidigungsausschuss Rede und Antwort stehen. Unterdessen ist bestätigt, dass im dritten Fall der geöffneten Feldpost USB-Sticks und Speicherkarten entwendet worden sind. Umso drängender jetzt die Frage, wer ist das gewesen?
Der Dioxinskandal in Deutschland soll europaweit Konsequenzen haben. Landwirtschaftsministerin Aigner kam heute mit ihren EU-Kollegen überein, die Futtermittelbranche effektiver zu kontrollieren. Über belastetes Futter war das krebserregende Gift in Eier und Fleisch gelangt. Vorerst nicht durchsetzen konnte sich Aigner mit weitergehenden Forderungen, etwa der nach einer verbindlichen Liste der Stoffe, die in Futterfett enthalten sein dürfen.
Das tat gut. Ilse Aigner zu Hause in der Schusslinie wegen ihrer mangelnden Führung im Dioxinskandal genoss den Schulterschluss mit ihrer finnischen Amtskollegin heute in Brüssel. Sie heimste sogar ein Lob ein. Meine Dienststelle hat während des Dioxinalarms eng mit Frau Aigner zusammengearbeitet und ist zufrieden mit dem deutschen Krisenmanagement. Die deutsche Agrarministerin warb heute erfolgreich für strengere Auflagen auch bei europäischen Futtermittelbetrieben. EU-weit soll es eine Trennung der Produktion von Industrie- und Futtermittelfetten geben. Alle Testergebnisse sollen demnächst an die Behörden gemeldet werden. Ein Frühwarnsystem bei Dioxinalarm soll eingerichtet werden, um schnellere Gegenmaßnahmen einzuleiten. Und Futtermittelhersteller müssen europaweit mit schärferen Auflagen rechnen.
Ich will nicht herumreden. Einzelne Maßnahmen können für die Wirtschaft durchaus mit höheren Belastungen verbunden sein. Aber Sicherheit darf nicht an den Kosten scheitern.
Kritiker glauben aber nicht, dass die neuen Maßnahmen weitere Lebensmittelverunreinigungen verhindern können.
Der Skandal ist nicht nur die Folge von zu geringen Kontrollen, sondern ist Folge eines Systems, das unglaublich anfällig ist für kriminelle Machenschaften.
Agrarkommissar Cholos soll nun ein EU-Gesetz vorbereiten, das es Kriminellen schwerer machen soll, Tierfutter zu verunreinigen.
Der französische Präsident Sarkozy hat den Kurs für den Doppelvorsitz der G8-Länder und der G20-Staaten abgesteckt. Dabei setzt er sowohl bei den 8 größten Industriestaaten als auch bei den 20 bedeutendsten Industrie- und Schwellenländern auf 2 zentrale Punkte. Sarkozy will angesichts der Finanzkrise das internationale Währungssystem reformieren und er will die Rohstoffmärkte regulieren, um den Preisanstieg bei Nahrungsmitteln zu bremsen.
Großer Bahnhof heute Morgen vor dem Élysée-Palast. Der Präsident hatte nicht nur die Journalisten, sondern das gesamte diplomatische Korps einbestellt, um seine ehrgeizigen Ziele für die französische Doppelpräsidentschaft von G8 und G20 zu erläutern. Sarkozy hat sich viel vorgenommen. Er will die Wechselkurse der Währungen weltweit neu ordnen, die lang diskutierte Steuer auf Finanztransaktionen endlich einführen und vor allem die Spekulation mit Rohstoffen, insbesondere den Grundnahrungsmitteln, eindämmen. Ein Thema, für das sich Frankreich in der aktuellen Situation breite Unterstützung erhofft. Wir sind in einem System, in dem die Spekulation die Knappheit fördert und die Knappheit die Spekulation anheizt. Dieser Markt braucht Regeln. Manche Wirtschaftsexperten bezweifeln jedoch, dass sich Sarkozy damit wirklich den richtigen Angriffspunkt zur Lösung der Ernährungsprobleme gesucht hat.
Und mit den bösen Spekulanten kann man natürlich wählerwirksam punkten. Aber die eigentliche Frage ist doch, inwieweit die Spekulation nun wirklich die Hauptursache für verschiedene Preisschwankungen auch bei Grundnahrungsmitteln ist.
Der große G20-Gipfel soll im November in Cannes stattfinden.
Für Sarkozy bildet die Führung von G8 und G20 die letzte internationale Bühne vor dem französischen Präsidentschaftswahlkampf. Er will sich als Staatsmann von Weltrang in Szene setzen. Fraglich nur, ob die teilnehmenden Staaten mit ihren teils gegensätzlichen Interessen ihm echte Erfolge gönnen.
Die gemäßigte Palästinenserführung um Präsident Abbas ist nach der Veröffentlichung von brisanten Protokollen in Bedrängnis geraten. Der arabische Sender Al Jazeera berichtete über Geheimdokumente aus den Nahostfriedensgesprächen. Die Palästinenser sollen danach zu Zugeständnissen an Israel bereit gewesen sein, die weit über die offizielle Haltung hinausgehen. Die im Gazastreifen herrschende radikal-islamische Hamas warf der Abbas-Führung vor, heimlich mit Israel zu kollaborieren.
Die Stimmung im Westjordanland ist angespannt. Wütende Palästinenser haben das Büro von Al Jazeera in Ramallah verwüstet. Draußen skandiert eine aufgebrachte Menge: Verräter. Was Al Jazeera gemacht hat, richtet sich gegen alle Araber, nicht nur gegen die Palästinenser. Denn der arabische Sender Al Jazeera hat brisantes Material veröffentlicht. Geheime Dokumente aus 11 Jahren Nahostverhandlungen. Woher die Dokumente genau stammen, ist bisher unklar. Die Palästinenser sollen 2008 zu Zugeständnissen gegenüber der damaligen israelischen Regierung unter Ehud Olmert bereit gewesen sein. Präsident Abbas hätte auf die Rückgabe fast aller jüdischer Siedlungen in Ostjerusalem verzichtet. Im Gegenzug sollte Israel den palästinensischen Staat anerkennen. Für viele Palästinenser ein Tabubruch. Abbas brauchte zu dieser Zeit dringend politischen Erfolg. Die Friedensverhandlungen standen kurz vor dem Aus. Die radikale Hamas im Gazastreifen wurde immer stärker. Nun gerät Abbas nicht nur im eigenen, gemäßigten Lager unter Druck. Deshalb beschuldigt er heute Al Jazeera, die Informationen aus dem Zusammenhang gerissen zu haben, um seine Regierung gezielt zu schwächen. Das wäre eine Stärkung der Hamas. Ich sage ganz offen, wir haben keine Geheimnisse.
In den nächsten Stunden sollen weitere Geheimdokumente veröffentlicht werden. Doch der Paukenschlag ist schon heute erfolgt. Ein möglicher Verzicht auf die umstrittenen jüdischen Siedlungen in Ostjerusalem wäre ein großes Zugeständnis an Israel gewesen. Und das zeigt auch, wie weit die palästinensische Seite damals für einen Friedensvertrag gegangen wäre.
Über die Büste der Nofretete, das Glanzstück des neuen Museums in Berlin, wird erneut gestritten. Angeblich fordert Ägypten nun offiziell die Rückgabe der tausende Jahre alten Kostbarkeit. Kulturstaatsminister Neumann dementierte allerdings, dass es ein derartiges Ersuchen gebe. Ein deutscher Archäologe hatte die Büste der Königin vor 100 Jahren ausgegraben und im Zuge der damals geltenden Fundteilung mitgenommen.
Im neuen Museum in Berlin thront sie, doch zur Ruhe kommt sie nicht. Nofretete, die schöne Königin aus Ägypten. Der Streit darum, wem sie gehört, geht in eine neue Runde. Vor knapp 100 Jahren wurde die prächtige Büste bei Grabungen in Ägypten entdeckt. Grabungen finanziert und geleitet von deutschen Wissenschaftlern. Nofretete sei ihr rechtmäßiger Anteil an den Grabungsfunden. Darauf beharren die Deutschen auch auf die neuerlichen Forderungen aus Ägypten.
Wir sind der Auffassung, dass Nofretete legal sich in Deutschland aufhält und sie soll auch hier bleiben.
Nofretete sei in Deutschland eine illegale, heißt es hingegen seit Jahren aus Ägypten. Die Deutschen hätten damals bei der Verteilung der Grabungsfunde getrickst. Hauptkämpfer um Nofretetes Rückkehr, der Generalsekretär der ägyptischen Antikenverwaltung, Savi Hawass. Er hat nun in einem Brief an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz die kostbare Königin zurückgefordert. Eine offizielle Rückgabebitte sei das aber nicht, sagt die Bundesregierung.
Eine solche Rückgabebitte müsste von Regierung an Regierung gerichtet werden. Das ist nicht der Fall, ist nicht geschehen.
Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Nofretetes derzeitiger Eigentümer, will zwar mit den Ägyptern zusammenarbeiten, man entwickle erste Ideen, heißt es. Dass die schöne Königin aber einmal als Leihgabe auf Zeit nach Ägypten verreisen könnte, das sei ausgeschlossen.
Einen Rückschlag gab es für die deutsche Handballnationalmannschaft bei der WM in Schweden. Das Team unterlag Ungarn mit 25-27.
Bereits zu Beginn forderte Bundestrainer Brandt mehr Tempo, mehr Konzentration. Schon da lag sein Team früh mit 3 Toren zurück. Bis zur Pause allerdings führte Deutschland dann mit 12-10. Auch in der zweiten Halbzeit von deutscher Stärke nicht viel zu sehen. Viele Fehler im Angriff, die von den Ungarn bestraft wurden. Am Ende kassierte Deutschland die erste Hauptrundenniederlage und muss nun vor dem abschließenden Spiel morgen gegen Norwegen um das für die Olympia-Quali so wichtige Spiel um Platz 7 bangen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 25. Januar.
Morgen überquert uns der Ausläufer eines Tiefs über Nordeuropa von Nordwest nach Südost. Er bringt Regen und Schneefälle. In der zweiten Wochenhälfte erwartet uns ruhiges, kaltes Winterwetter. Dann dehnt sich das Hoch über dem Atlantik weiter nach Osten aus. Heute Nacht regnet oder schneit es hier und da etwas, im Südosten Bayerns anfangs auch noch kräftiger, Vorsicht Glätte. Später kommt von der Nordsee verbreitet Regen auf. Tagsüber verlagert sich das Niederschlagsgebiet vom Nordwesten über die Mitte in den Südosten, im Nordwesten sowie im Flachland Regen, der gefrieren kann, Richtung Südosten geht der Regen in Schnee über. Der Wind weht mäßig bis frisch, in den Hochlagen muss mit Sturmböen gerechnet werden. Heute Nacht 3 Grad im Nordwesten, im Allgäu minus 6 Grad. Am Tag minus 1 Grad im Bayerischen Wald und 6 Grad an der Ems. Am Mittwoch vor allem im Süden und Westen stellenweise Schnee oder Regen. Am Donnerstag nur hier und da etwas Schnee, neben dichten Wolken etwas Sonne. Auch am Freitag ruhiges, winterliches und weitgehend trockenes Wetter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.30 Uhr. Darin Gutenbergs Führungsstil in der Kritik, Fragen von Tom Buru an den früheren Generalinspekteur Kujat. Außerdem Terror in Moskau, die Hintergründe des blutigen Anschlags.